200 Jahre Aktienhandel an der Frankfurter Börse. Tauchen Sie ein mit uns in eine bewegte Vergangenheit. Über Innovationen, Spekulationen und Emotionen.
Herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir begrüßen Sie an der Frankfurter Wertpapierbörse. Bei mir Rainer Huberl von der ICF Bank und Ulrich Bartz von ARD Börsenstudio. Und ich bin Edda Vogt. Und wir möchten Sie jetzt in den nächsten 30, 40 Minuten, je nachdem wie lange unser Stoff trägt, aber der würde wahrscheinlich Stunden tragen, möchten wir Sie jetzt ein bisschen in die Geschichte des Aktienhandels mit zurücknehmen. Anlass sind 200 Jahre Aktienhandel. Seit 1820 werden Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Kleiner Geschichtsfakt vorweg. Die erste war in der Tat eine ausländische, nämlich die Österreichische Nationalbank. Das Bankhaus Johann Goll und Söhne hat die angeboten und es gab einen wöchentlichen Kurszettel und einmal in der Woche gab es auch Dividenden. Das ist heute alle ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr spannend. Und über die jüngeren Quantensprünge im Aktienhandel wollen wir heute hier zu dritt sprechen. Rainer Huberl, ehemaliger amtlicher Kursmakler, langjähriger erfahrener Händler im Aktienhandel. Uli Bartz vom ARD Börsenstudio, ebenso lang als Börsenreporter hier, einer der ersten auf dem Frankfurter Parkett gewesen. Und ich so ein bisschen von der Investorenseite mit nicht ganz so viel Erfahrung. Hallo.
Hallo, freut mich.
Hallo, grüß dich.
Vielleicht wollen wir mal vorne anfangen. Was hat euch denn eigentlich hier an die Börse gebracht? Vielleicht Rainer, du bist so
ja, sozusagen... Ja, was hat mich an die Börse gebracht? Ich war Anfang bis Mitte der 60er Jahre bei der Commerzbank und habe den Beruf des Anlageberaters ausgeübt. Da hatte ich natürlich schon sehr große Verbindungen zur Börse. Und das Thema hat mich dann interessiert und bin dann bei der Commerzbank ausgeschieden und habe gesagt, ich will jetzt mal einige Monate, also zunächst mal mir die Börse anschauen und konnte einen Job bei einem Kursmakler ergattern. Das hat mich dann schlussendlich so begeistert, dass ich da geblieben bin. Und die Entwicklung hat dann gezeigt, dass das auch eine gute Entscheidung war. Ich wurde dann Kursmakler-Stellvertreter und amtlicher Kursmakler. Und ja, das hat mich an sich an die Börse gebracht und das Thema interessiert mich bis heute.
Das war Ende der 60er, Anfang der 70er?
Das war 1969.
Ja. Wie viele Kursmakler gab es denn damals ungefähr? Also war das was?
Das gab damals etwa um die 30 Kursmakler.
Und war das schwierig, amtlicher Kursmakler zu werden? Also hohe Hürden?
Nein, hohe Hürden waren es schon, ja, denn man musste eine Prüfung ablegen und es wurde dann auch eingereicht bei der hessischen Aufsichtsbehörde. Die waren ja praktisch die hatten die Aufsicht über die Frankfurter Wertpapierbörse, denn es ist ja eine öffentlich-rechtliche Institution und wir wurden auch vereidigt von der Aufsichtsbehörde in Wiesbaden. Das heißt, wir mussten einen Eid ablegen, dass wir unseren Beruf ordentlich ausüben und die Preise auch unbeeinflusst feststellen können.
Wie viele Wertpapiere hast du damals betreut?
Ja, dadurch, dass wir ja 30 amtliche Kursmakler waren, war das ziemlich aufgeteilt, je nachdem. Da ich die Aktien betreut habe, einen Teil der Aktien betreut habe, hatte ich etwa 40 Titel.
40 andere, Aktien.
Die Auslandsaktien hatten, da war das Portfolio natürlich viel größer. Die hatten 100, 200. Und es gab ja auch Rentenmakler, die Bonds betreut haben. Die hatten natürlich 1000 Titel zu betreuen. Hm. Also das war schon eine sehr recht interessante Aufgabe. Und das Wichtigste dabei, das könnten wir gleich am Anfang doch mal erwähnen, war ja das System der Präsenzbörse, also eine Outcry-Börse. Es war ein Aktiensaal, der Herr Bartz wird das wahrscheinlich auch noch kennen, der war manchmal sogar ziemlich überfüllt. Da waren 300 bis 500 Händler da auf dem Parkett und die Kursmakler waren auf einer erhöhten Position, weil die amtlichen Preise festgestellt haben. Ja, und da haben wir wild durcheinander gerufen und haben unsere Geschäftsabschlüsse getätigt. Und am Ende des Tages, trotz der vielen Zurufe, das wurde alles notiert, am Ende des Tages hat doch alles gestimmt.
Also das, was eigentlich viele noch unter der Börse verstehen, die heute so hier reinkommen und total enttäuscht sind und sagen, boah, hier ist ja überhaupt nichts los, ja. Haben ja noch dieses Bild vor Augen, alle rufen wild durcheinander, keiner, der Außenstehende wissen nicht, was da eigentlich passiert und am Schluss kommt was raus.
Ja, genau.
Vielleicht kurz an Ulrich, der ja Uli als Börsenreporter hier genauso lange tätig ist, nahezu. Was hat dich denn hergebracht?
Ich war nach dem Volontariat im Hessischen Rundfunk zunächst im Zeitfunk. Das heißt, eigentlich mit Börse hatte das gar nichts zu tun. Aber ich war im Volontariat schon im Wirtschaftsfunk gewesen, hatte dann Kontakt. Und der damalige Leiter des Wirtschaftsfunks, Christoph Wehnelt, war noch relativ frisch im Amt. Und der hat sich zum Ziel gemacht, die Börsenberichterstattung auszubauen. Die gab es eigentlich nicht in dem Sinne, wie wir das heute kennen. Damals machte ein Mitarbeiter hier an der Börse, ein freier Mitarbeiter, einen täglichen Bericht, der schrieb zahlreiche Kurse auf und gab dann eine Tendenz durch und einen beschreibenden Satz. Die Sekretärin hat das am Telefon mitgeschrieben, abgetippt, das wurde dann einem Sprecher gegeben im Studio und der hat das minutenlang vorgelesen. Und der Wenel sprach mich dann an und Peter Kochanski, der war damals schon in der Wirtschaftsredaktion, ob wir nicht Interesse hätten, diese Börsenberichterstattung zu übernehmen. Da habe ich gesagt, prima, ja, mach ich gerne. Man muss wissen, damals war ja die Börse noch 2 Stunden lang nur. Das war 1988, glaube ich, haben wir angefangen. Der Peter Kochanski, der Kollege, sagt immer, wir hätten schon 87 angefangen. Aber ich glaube, das war hauptsächlich auch eine Reaktion auf den Crash 87, wo der Rundfunk ziemlich blank gezogen hatte. Da war nicht viel zu hören von uns und das wollte man ändern. Und dann haben wir am Anfang genauso gearbeitet wie der Kollege mit dem Aufschreiben von den amtlichen Mittelkursen mit den Änderungen gegenüber gestern. Das war die Formulierung, ungefähr 70 Stück. In diesen 70 Stück waren auch die amtlichen Devisenkurse der Frankfurter Devisenbörse. Das war damals ein eigener Saal, wo es hoch herging. Diese Leute waren und dieser Handel war auch in der Tagesschau oft, wenn der Dollar crashte oder in die Höhe ging. So habe ich angefangen und vorher und hinterher habe ich meistens was anderes gemacht. Der Tag hatte also mehrere Teile und der Börsenteil war nur ganz gering. Also ich hätte nicht gedacht, dass aus dieser halben Stunde mal jetzt so viel Börse in meinem Leben draus werden würde und dass wir auch so viel aus der Berichterstattung würden machen können. Das habe ich damals noch nicht so gesehen. Ich habe sehr viel Potenzial gesehen. Mir machte das auch Spaß. Aber wie sich es entwickeln würde, das hat, glaube ich, keiner von uns geahnt.
Die Devisenbörse damals ist in dem Saal, wo jetzt gerade die Besucherausstellung entsteht.
Ja,
ist das
ja,
richtig? Ja. Und du sagst, zwei Stunden am Tag war damals der Handel, Rainer. Wie war denn dein typischer Arbeitstag damals als amtlicher Kursmakler in diesen 2 Stunden? Was hat man da vorher gemacht? Was hat man hinterher gemacht?
Der typische Arbeitstag war schon von 9 bis 18 Uhr. Der typische Arbeitstag hat sich zwischen 9 und 18 Uhr abgespielt. Zwischendurch ist man an die Präsenzbörse gegangen, das heißt entweder von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr, dann wurde verlängert von 11 Uhr auf 14 Uhr. Was hat man davor gemacht? Ja gut, es waren natürlich auch technische Arbeiten durchzuführen, denn damals gab es ja noch die berühmten Orderzettel. Die wurden von den Mitarbeitern der Bank ausgefüllt und dann zum Makler getragen. Und der Makler hat die in sein Limitbuch eingetragen, wo er die Preise dann festgestellt hat. Und am Nachmittag hat man die sortiert, Limite vorgetragen, die nicht an dem Tag praktisch ausgeführt wurden. Die wurden in die Monatsbücher der Makler eingetragen und täglich vorgetragen. Da müssen die Bücher auch wieder neu vorbereitet werden. Das ist anders als heute im Rahmen der Digitalisierung, das hat sich ja viel verändert. Und man hat natürlich auch Kundenbetreuung gemacht. Morgens um 9 hat man sich erstmal schon vor 9 informiert, was ist denn in der Wirtschaft passiert. Auch global damals schon, ne? Was ist in der Welt passiert. Man musste ja auch die Kunden in irgendeiner Form man musste aktuell sein. Denn wenn sie nicht aktuell waren, haben sie immer einen falschen Preis auch gemacht. Mhm. Der musste ja auch irgendwo in die Welt passen an diesem Tag. Wie heute die Bewegungen auch täglich durch irgendwelche Ereignisse rauf und runter gehen.
Ne? Die, ganz kurz vielleicht zur Erklärung an alle nicht so versierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Limited, das sind Aufträge mit einer Preisvorstellung. Das haben wir heute ja auch noch. Und stelle ich mir das jetzt richtig vor, ihr hattet ja damals dann Bücher, in die die reingeschrieben worden sind. Die Aufträge der Kunden mit den Preisvorstellungen ist im Grunde ja dasselbe eigentlich wie heute ein Orderbuch.
So heute ist das
voll elektrisch.
Ja,
aber
heute ist es elektronisch.
Elektronisch, genau. Aber halt auch mit Limits.
Ja.
Und wenn es heißt amtlich, dann war das innen drin amtlich und ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass der Freiverkehr, der nicht amtliche Markt, dass der draußen vor der Tür war, stimmt das wirklich?
Nee, der war nicht vor der Tür, der war vor der Schranke.
Ah, okay, vor der Schranke.
Die amtlichen Makler standen hinter einer Schranke, alle schön aufgereiht und haben da ihre Preise gemacht und auch die Kurse ausgerufen, damit die Community wusste, wenn da einer zum Beispiel nach der Bayer-Aktie gefragt hat, ne? Dann hat der Kursmakler sofort Antwort gegeben und das nicht leise, sondern der musste das ausrufen, damit der Markt auch informiert ist, wie ist im Moment der Preis. Und da konnten alle Teilnehmer, die da unten standen, die konnten von dem Angebot Gebrauch machen.
Aber die Kunden, das waren ja jetzt nicht Privatkunden, sondern
das waren
Bankenhändler.
Das waren nur Bankenvertreter, ja.
Und die hatten auch Kunden hinten dran wiederum,
die für die sie dann quasi. Die institutionellen Kunden, Retail-Kunden, also Privatkundschaft hinten dran.
Ja. Und wenn ich mir das jetzt versuche vorzustellen, so in den 60er, 70er Jahren, da war ja Computer jetzt so nicht das Thema. Ich kann mich an die ersten Rechenmaschinen erinnern, das waren ganze Zimmer in den Kellern der Universitäten. Wie habt ihr denn am Schluss die Abwicklung gemacht? Also woher. Wie habe ich die Aktie bekommen tatsächlich?
Die Abwicklung hat so stattgefunden, indem da gab es seit 1970 schon ein elektronisches System. Man hat dann, es gab da, die hieß die Frankfurter Börsendatenzentrale. Die hatte schon ein System entwickelt, wo wir dann nach Börsenschluss die ganzen Geschäfte eingeben konnten in ein elektronisches System und die Börsendatenzentrale hat dann die Schlussnoten, also die Geschäftsbestätigung, ausgedruckt und an die Banken versandt. Das ging aber auch noch per Ausdruck.
Mhm. Ja. Und dann per Post oder Kurier?
Kurier.
Kurier.
Ja, dann haben die Banken ihre Kuriere, das war hier am Börsenplatz direkt gegenüber, war die, da standen dann abends so zwischen 16 und 17 Uhr standen die Kuriere Schlange, um ihre sogenannten Schlussnoten, also Geschäftsbestätigungen, abzuholen. Ja. Aber man muss sich ja auch vorstellen, die Technik, die wir als ich zur Börse kam, 1970er Jahre, ja, da hatten wir, was hatten wir da an Informationssysteme? Die meisten Makler hatten nur ein Telefon. Mhm. Wer Reuters hatte, ja, der war schon weit fortgeschritten. Wer die Reuters-Informationssysteme hatte. Ja.
Die gab es da schon?
Die gab es da schon, ja. Aber ja, gut, man hat natürlich fleißig telefoniert und hat die Informationen dann per Telefon bekommen.
Ne? Okay, von jemand anders, der das wiederum
automatisch hatte,
hatte
man auch Kontakt gehabt.
Ja.
Heute ist es ja so, da ist die Information über die Bildschirme da, aber der Kontakt zu den einzelnen Händlern, oder der fehlt dann doch heute. Ja. Aber gut, wir sprechen ja von damals. Es war schon aufregend. Wir hatten an sich rund um die Uhr zu tun.
Uli, wie war das für euch? Also wie hast du recherchiert? Es gab ja auch keine Informationsquellen wie heute.
Ja, das war ganz schwierig, überhaupt reinzukommen. Ich bin ja wirtschaftsaffin, deshalb bin ich dann auch relativ schnell in den Wirtschaftsfunk gegangen. Aber es gab keine Vorlage für das, was wir dann im Radio machen sollten. Und da haben wir uns vorgetastet und ich habe öfter versucht in der Zeitung, da gab es schon einen kleinen Börsenbericht, der war aber völlig unbrauchbar vom Vortag als Vorlage. Das ist heute auch bei den Zeitungen besser, muss man fairerweise sagen. Die haben sich toll gemausert, insbesondere mit dem Aufkommen der New Economy, da ist auch ein starkes Interesse bei den Zeitungen dann gekommen. Ja. Ich habe recherchiert, indem ich Leute wie Herrn Rubal befragt hatte. Sie hatten während des Handels natürlich nie Zeit, aber manchmal vorher oder hinterher haben wir ein Gespräch gemacht. Aber mit den vielen Händlern, mit den Bankern. Sie hatten gesagt, glaube ich, 300 bis 500 Leute waren da jeden Tag. das ist ein Interviewpool, danach kann man sich die Finger lecken, nicht?
Genau.
Also wir hatten eine Auswahl von Volksbankern, Sparkässlern, Privatbankern, Geschäftsbankern, Freimaklern und höheren Vertretern, die mal zu Besuch aufs Parkett kamen. Irgendwann haben wir dann auch Volkswirte der Banken und Analysten entdeckt. Und das alles tummelte sich auf dem Parkett. Man musste nur hingehen. Nicht jeder sprach mit uns. Heute ist das ein bisschen anders, sind weniger Leute, aber mehr sprechen mit uns, weil sich die Zeiten geändert haben. Aber so haben wir recherchiert. Und das, was wir recherchiert haben, was wir erfahren haben, das war originär, das war authentisch. Und das konnten wir so dann auch unseren Hörern sagen.
Ja, und wir Makler waren natürlich sehr daran interessiert, dass die Medienvertreter, sprich die Journalisten, jetzt auch Zugang hatten zu der öffentlich-rechtlichen Börse. Also wurde auch die Information viel mehr verbreitet in die Anlegerkreise hinein. Das hat der Börse auch gut getan und hat Zusatzgeschäft gebracht. Daran war er praktisch schuld, der Herr Barz.
Ja. Ich und viele andere, ja. Das war der Stuhl eben. Sie sagten, dass Sie immer die Kurse dann ausriefen, wenn irgendwas passierte. Das war für uns toll, weil wir angefangen haben oben auf der Börsengalerie. Wer in der Börse ist, sieht uns auch heute da oben sitzen. Das eine Studio haben wir noch, mehr sind dazugekommen. Und wir wussten, wenn wir da oben saßen, selbst wenn wir nicht am Sendetisch saßen, sondern im Büro dahinter, oh, da ist aber ein Tumult da unten.
Genau.
Und dann haben wir geguckt, ist das bei den Versicherern, ist das bei den Autos, ist das bei den Banken, bei der Chemie. Dann wussten wir, da gehst du mal hin und fragst nach, was da gerade los ist. Und so haben wir mitgekriegt, weit bevor wir an der Börse ein Reuters Terminal hatten, dass irgendwas passiert ist. Und wir waren direkt dabei, haben das direkt erfahren. Das war toll. Ja. In der Form gibt es das heute nicht mehr. Heute haben wir andere Kommunikationssysteme.
Und würdet ihr sagen, dass das Verschwinden der Präsenz hier vor Ort, dass das so der erste Quantensprung gewesen ist in der letzten Jahrzehnten, wenn man mal zurückguckt? Oder gab es vorher schon mal so eine krasse Schwelle von einer Veränderung zur nächsten?
Ja, meiner Meinung nach war das 1987. Nach dem Crash. Und zwar kam ja nach dem Crash in der ersten Woche nach dem Crash, das war, glaube ich, im Oktober oder September 1987, da kam ja eine Auftragsflut auf die Makler zu, und das waren ja alles noch die schriftlichen Aufträge. Die waren Meter hoch, die Aufträge. Die mussten ja von unseren Mitarbeitern sortiert werden, dann in die Bücher eingetragen werden, dann einen Preis festzustellen. Damals hieß das noch Kurse, deswegen auch Kursmakler, nicht Preismakler. Ja? Und da hat das dann angefangen. Da hat die Börse, Frankfurter Wertpapierbörse, und auch die Banken und Makler haben darüber nachgedacht, können wir nicht ein elektronisches System bauen, das die Order transportiert auf elektronischem Weg. Das war für uns praktisch der erste Umbruch, auch in Richtung elektronische, Richtung Digitalisierung. Das hat dann wunderbar funktioniert. Denn man muss sich vorstellen, 1987 in den Crash-Wochen, und das waren 14 Tage bestimmt, haben wir manchmal in einer Gattung, Wertpapiergattung, nur einen Preis festgestellt innerhalb von 2 Stunden. Wir hatten auch Börsenzeitverlängerung, wissen Sie auch noch, um überhaupt einen Preis, wenigstens einen Preis am Tag zu machen. Und da wurden dann doch alle Marktteilnehmer aufmerksam, sagen, so können wir das nicht mehr machen. Wenn das so bleibt, brauchen wir ein elektronisches Transportmittel für die Aufträge. Und dadurch ist dann für mich der erste Umbruch da gewesen, der in Richtung Digitalisierung ging. Der hat uns aber allen geholfen.
Ja. Und der nächste, oder was war jetzt bei euch seitens der Medien so?
Ja, die technischen Umbrüche, die hat unsere Arbeit natürlich auch beeinflusst. Das hat, denke ich mal, für einen transparenteren und besseren Handel gesorgt. Bessere Preise, denke ich mal, für die Kundschaft. Aber für uns war es natürlich negativ, weil je weniger Leute da waren, desto weniger Interviewpartner waren da, desto weniger haben wir direkt vor Ort erfahren. Oder vielmehr, wir haben die Dinge erfahren, die wir erfahren mussten, aber wir hatten weniger diverse Kommentierungen. Ja? Also das Meinungsbild wurde dann etwas schmaler. Wir haben das dann später kompensiert mit Leuten, die wir dann kennenlernten und anriefen und zum Interview herbitten konnten oder die besuchten. Aber das war für uns eher nicht so schön, weil das raubte auch ein bisschen Atmosphäre. Wir kriegten nicht mehr so schnell mit, wo was passierte. Für mich sind die Umbrüche aber andere, die die Börsenwelt prägten. Also der Crash 87 war sicher einer, aber es war nicht der erste Crash
in der
Geschichte.
Nein, da gibt es ja mehrere, die kann
und
ich nachher
nochmal
darstellen.
Es war dann auch nicht der letzte. Nein. Für mich war zum Beispiel ein Umbruch die Deutsche Telekom 1996 mit dem Rieseninteresse bei der Privatanlegerschaft, die das erst schaffte. Der Börsengang war auch ganz anders als alle Börsengänge vorher. Das Interesse.
Inwiefern?
Es wurde viel geworben. Es gab ja auch dann Fernsehanzeigen mit Fernsehwerbung mit Manfred Krug. Und die war lustig und jeder wollte auch die Telekom-Aktie haben. Der Finanzminister kam, die Gullideckel wurden zugeschweißt. Es waren so riesen magentafarbene Kubusse auf dem Börsenvorplatz. Und es war ein Riesenbohai und zunächst ging die Aktie ab wie eine Rakete. Und die Privatanlegerschaft plötzlich interessierte sich für die Börse. Wir als Börsenreporter, wir sind ja auch Menschen. Wir wurden auch in unserem Umfeld, auch von Kollegen, plötzlich angesprochen darauf. Vorher dachten die, was ist das für ein esoterischer Kram? Du könntest genauso gut irgendwie Weltraumphysiker sein. Wir verstehen davon nichts und wir wollen nichts verstehen. Plötzlich war das populär. Und dann kam natürlich dann um das Jahr 2000 rum dann der Zusammenbruch der New Economy. Und das hat dann wieder, das hing auch mit der Telekom-Aktie zusammen, war so ein bisschen Symbol dafür, für den Hype, aber auch für die Enttäuschung der Anleger. Das war ein Umbruch für mich. Für mich gibt es aber auch noch mehr. Das Whatever It Takes von Mario Draghi, sozusagen der Freibrief für die Zentralbanken, Geld zu drucken. Die US-Notenbank hat das schon vorher gemacht. Das, finde ich, hat auch unsere Börsenwelt und unsere Welt insgesamt verändert. Es gäbe noch mehr Umbrüche aus meiner Sicht, aber das sind zwei der wichtigsten, glaube ich.
Ja, vielleicht darf ich da gerade noch mal anschließen. Es gab noch mehr Umbrüche, das es war, denn nach 1987, wie gesagt, nach der Digitalisierung der Orderströme, kam ja 89 noch mal ein zweiter, ein sogenannter Mini-Crash. Und daran anschließend hat man ja auch eingeführt, und das war für mich der zweite große Umbruch, die Gründung der neuen Börse, und zwar die DTB, die Deutsche Terminbörse. Die hat auch das Börsenwesen umgekrempelt. Das war dann wirklich schon eine digitalisierte Börse. Das war keine Präsenzbörse mehr, die Deutsche Terminbörse, sondern die ging nur im Bildschirmhandel, hat die funktioniert. Ja? Das war ein großer Umbruch. Da waren auch die eingefleischten Präsenzbörsenhändler, die waren voll dagegen. Haben die Jahre später total anerkannt, haben sich geirrt und. Aber vorher war das an sich, nein, die machen unser Geschäft kaputt.
Vielleicht kurz zurück für alle nicht so informierten, DTB, Deutsche Terminbörse, ich weiß es im Moment gerade selbst auch nicht, was wurde der dann da am Anfang gehandelt? Also das ist ja der Terminmarkt im Vergleich zum Börsenmarkt.
Ja, da konnte man das erste Mal Aktien auf Termin handeln.
Ah, okay, die Lieferfrist war
kaufen
da quasi.
Kaufen wie allerdings auch verkaufen auf Termin. Ja.
Okay.
Das war ja früher alles nicht der Fall. Ja, dann, wenn wir das nicht eingeführt hätten, wären wir auch, glaube ich, nicht so gewachsen als zu einer deutschen Börse. Da wären wir Frankfurter Wertpapierbörse geblieben. Mhm. Also wir haben eine deutsche Terminbörse wirklich ganz dringend gebraucht, um international überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben.
Ja. Vielleicht nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist heute draus die Eurex geworden im Laufe der Zeit.
Ja,
im weitesten
genau.
Sinne kann man das so sagen.
Ja, das ist richtig. Das ist die Entwicklung zur Eurex dann gewesen, ja. Und die hat ja große Erfolge erzielt.
Woher kam die Ablehnung vom klassischen Handel gegenüber der Terminbörse? Was waren da so die Ängste?
Ja, man war der Meinung, es werden dadurch mehr Aufträge, die wir im Präsenzhandel abgearbeitet haben, dann doch auf die Technik rübergezogen und dann ist dann ein großer Einnahmeverlust da. Was dann aber gar nicht der Fall war, sondern die DTB hat das Geschäft belebt. Okay. Ja. Und das war auch wirklich ganz wichtig, dass das kam. Und parallel zur DTB kam, vielleicht wissen das die Teilnehmer jetzt doch auch noch, wurden ja elektronische Handelssysteme eingeführt. Und zwar, es gab das IBIS-System, das war die erste Stufe des elektronischen Handels. Da hatte man in den Maklerbüros das erste Mal Bildschirme, wo sie Preise veröffentlichen konnten, Preise stellen konnten. Das wurde dann verbreitet an alle Informationssysteme, Bloomberg, Reuters und so weiter. Das waren so die kleinen Anfänge dieses Systems und es hat sich dann weiterentwickelt, man kann sagen, bis zu Xetra, zum heutigen Wertpapierhandelssystem. So hat sich das, das waren eigentlich die wichtigsten Schritte. Vielleicht noch Devisenbörse, was Sie eingangs sagten. Devisenbörse ist viel früher umgestellt worden, weil man da wohl den ersten Versuch gestartet hat, kann man auch andere Gattungen dann, also sprich Wertpapiere, Aktien, Renten und so weiter, in dieser Form handeln. Und das ist gelungen, also hat man das auch weiterentwickelt. Ja. Das ging an die eigentliche Präsenzbörse. Der nächste Schritt, der ist praktisch fast zum Erliegen gekommen durch den Ganztagshandel. Man konnte keine Mitarbeiter mehr ganztags aufs Parkett schicken, das ging gar nicht, aus sozialen Gründen geht das schon nicht. Ne? Und für die Banken wäre es zu teuer gewesen, da Schichthändler hinzuschicken. Also wurden immer weniger Händler an die Börse geschickt, denn man hatte ja die elektronischen Systeme. Die Kurse wurden verbreitet über alle Systeme. Das Telefon gab es auch noch und schlussendlich gab es auch 1980 noch keine Mobiltelefone. Ja, die gab es ja auch noch nicht. Und dann die Mobiltelefone haben auch zwischendurch bemerkt, auch dazu geführt, dass Makler wie Händler, wie andere Anlagevertreter täglich, minütlich, stündlich erreichbar waren, wenn sich in der Welt was bewegt hat. Und so wurde auch das Geschäft, wurde natürlich dadurch, die Umsätze wurden erhöht, die Geschäfte wurden in der Anzahl auch wieder größer. Also es hat sich alles zum Positiven entwickelt.
Ja, wenn man vergleicht, zieht jetzt nochmal zur Terminbörse, in der Eurex ist ja inzwischen fast 24-Stunden-Handel. Ja. Die haben ja inzwischen eigentlich ein ganz kleines Fenster noch, in dem die Börse geschlossen ist. Ich glaube, es sind ein, zwei Stunden, um die Systeme quasi rüber, also so, um so eine Art Housekeeping zu machen. Das ist der Grund dafür, ansonsten würden die durchhandeln. Ja. Wenn man so überlegt, wie stark sich das verändert hat über die letzten Jahrzehnte, gibt es etwas, was sich für euch wie so ein roter Faden durchzieht, was gleich geblieben ist? Was, egal, ob wir jetzt in den 60er, in den 70er, in den 80er oder in den 20er Jahren des neuen Jahrtausends sind. Uli, gibt es da was für dich?
Für mich ist die Funktion der Börse, ihre Daseinsberechtigung gleich geblieben und letzten Endes auch ihr Ziel und ihre Arbeitsweise. Die Funktion ist, der Wirtschaft Kapital zu verschaffen und das macht sie nach wie vor. Wenn ein Unternehmen wachsen will, investieren will, vielleicht ein anderes Unternehmen kaufen will, dann bietet es Aktien an, wenn es nicht zur Bank gehen will und einen Kredit haben will. Viele Unternehmen in Deutschland gehen eher noch zur Bank, das ist in angelsächsischen Ländern anders, aber eben die Börse erfüllt diese Funktion nach wie vor. Und das Ziel, das Streben der Börsianer, wie ich sie nenne, bleibt auch das gleiche, möglichst viel zu verdienen, wenig zu verlieren und immer voran zu sein, immer schneller als der Kollege zu sein. Sie haben eben vom Telefon gesprochen, Herr Rubal, von einem Händler, den Sie auch kennen, habe ich die schöne Geschichte gehört, dass es seinerzeit, als es noch keine Mobiltelefone gab und so weiter, keine Computer, einen riesen Aufstand gab, als Telefone mit einer langen Verlängerungsschnur hin ins Büro plötzlich aufkamen, dann hatten die Leute, die nah am Makler waren, einen Vorteil. Ja? Und heute haben wir natürlich den Hochfrequenzhandel, das ist jetzt mal so ein Begriff, das hat jetzt mit dem lange Schnurtelefon überhaupt nichts mehr zu tun, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Und das Ziel ist natürlich immer, den eigenen Profit zu mehren, aber letzten Endes, je mehr Handel untergebracht wird, je mehr Leute teilnehmen, desto besser die Preise und desto fairer, glaube ich, insgesamt der Handel. Das ist sicherlich jetzt noch nicht an einem Endpunkt. Man kann, glaube ich, nie sagen, dass die Börse an einem Endpunkt der Entwicklung ist. Die wird sich immer weiterentwickeln, zusammen mit der Technik. Aber das ist für mich gleich geblieben.
Das ist ein schönes Bild. Also die Länge der Telefonleitung damals ist eigentlich identisch mit der Dicke der Leitung heute, von der man ja heute spricht. Ja? Und das eine war halt in Metern und das andere ist in Nanosekunden.
Ja, vielleicht darf ich da noch ergänzen, nicht nur wegen der Länge der Leitung, sondern da kam ja auch eine Information rüber, über diese lange Leitung oder über die kurze Leitung oder über die Fernschreiber. Das darf man auch nicht vergessen, das gab mal Fernschreiber. Da wurden dann die Informationen ausgetauscht oder es kamen Aufträge über die Fernschreiber dann zu den Maklern. Aber was wollte ich jetzt damit sagen? Sie hatten das Wort fairer Handel erwähnt. Die Digitalisierung hat auch zum fairen Handel verstärkt beigetragen, weil nicht nur die Marktteilnehmer alle Informationen zum gleichen Zeitpunkt haben. Wer heute die Informationssysteme hat, da gibt es keine Sekundenverzögerung. Die haben alle zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Nachricht. Und so kann es früher gewesen sein, wenn mal einer die lange Leitung hatte und hatte eine Information früher, der konnte dann schon das etwas ausnutzen. Ja? Es war aber legal, es gab ja keine anderen Systeme, die welche Informationen aufs Parkett bringen konnten. Das gab es ja nicht. Ja?
Es gab ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, aus Erzählung, ich kenne es ja nicht persönlich, gab es damals ja auch einen Kaffee hier oben an der Börse, für das man Tickets lösen konnte, also Eintrittskarten, also so, um als Zuschauer hier vielleicht was aufzuschnappen, was die draußen noch nicht hatten. Was ja eine Form von Insiderhandel ist in dem Augenblick, wenn man da was draus gemacht hätte. Also sozusagen auch einen Informationsvorsprung sich verschaffen durch Anwesenheit im Kaffee in der Börse. Ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, aber ich meine,
Das kenne ich, die Geschichte kenne ich nicht. Ich kenne das, Bistro oben auf der Galerie und das war ganz toll. Da kriegte man tollen Kaffee, Suppen, Buletten. Auch Alkohol, wenn man dem zugeneigt war, da haben auch etliche zugesprochen. Aber dass man da als
Privatperson... Kam dann mehr auf die Tendenz drauf an.
Ne? Ja, da haben Sie recht, ja. Je tiefer, desto tiefer guckte man ins Glas. Ja, das stimmt, ja. Aber dass jemand Eintritt zahlte, um sich dort als Privatperson einen Wissensvorsprung zu verschaffen, das wäre mir neu. Aber vielleicht war das vor meiner Zeit. Nein,
darf ich da mal was zu sagen? Ja. Das wäre auch nicht möglich gewesen. Denn die Zuschauer, die damals kamen, es waren ja auch viele Schulklassen da, natürlich auch Erwachsene, alle, die sich für die Börse interessiert haben, die hatten da keinen Zugang.
Ah, okay.
Die hatten da keinen Zugang. Also da musste man eine Börsenkarte haben, um Zugang zu dem Bistro zu bekommen, sage ich es mal. Ja.
Okay, dann ist eine der Urban Legends, genauso wie der Freiverkehr vor der Tür. Ja,
ja, genau.
Ich möchte auch noch einen kleinen Vergleich ziehen, was mich so ein bisschen von der Investorenseite her momentan etwas erschreckt. Ich habe ja den neuen Markt so als erste Krise hier mitbekommen, auch mit den ganzen Börsengängen und mit den Hypes und mit allem, was da dazugehört, so einer echten Blase. Und ich habe jetzt vermehrt gelesen, dass so jüngere Leute, die diese Phase nicht erlebt haben, jetzt anfangen mit so Apps zu traden, das ein bisschen wie ein Spiel empfinden und eigentlich so neue Marktphänomene gerade so ein bisschen auftauchen. Und damit meine ich jetzt nicht die Blase im Markt, damit meine ich einfach so dieses Verhältnis von Anlegern zu Aktien, zum Kaufen, Verkaufen, so ein bisschen ein Spiel geworden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, damals zur Jahrtausendwende, da poppten ja auch diese Daytrading-Büros wie aus Pilze aus dem Boden. Man konnte sich irgendwie einen Platz mieten und konnte da einfach von 0 auf 100 zum Daytrader werden, ja, was meistens mit Verlusten einhergeht. Aber so jetzt mal aus Anlegersicht, da sind einige Dinge auch gleich geblieben, nämlich so die Gier und der Wunsch nach der schnellen Mark, nach dem schnellen Euro. Andere Frage, was ist euch denn besonders ans Herz gewachsen an der Börse? Rainer, vielleicht was?
Das ist keine einfache Frage. Besonders ans Herz gewachsen ist eigentlich das Umfeld, in dem ich mich täglich auch noch bewege. Also morgens die neuesten Nachrichten, rund um die Uhr die neuesten Nachrichten zu empfangen, sie auch noch aufzunehmen, sie beurteilen zu können und. Das ist, was auch der Herr Barz erwähnt hat, die volkswirtschaftliche Aufgabe der Börse weiterhin, sagen wir mal, zu begleiten, dass das auch so bleibt. Und wir unterstützen das ja auch in unseren moderneren Maklerunternehmen inzwischen auch, indem wir Finanzierungen machen für kleine und mittlere Unternehmen und so weiter. Das machen nicht nur wir, das machen auch andere Maklerunternehmen. Und das ist ein wichtiges Geschäft geworden, weil die Banken sich ja da gerade bei den kleinen und mittleren Unternehmen nicht so gerne bewegen in die Richtung, um damit Krediten auszuhelfen. Das ist so. Da sind wir eingesprungen und begeben da Neuemissionen im Bond-Bereich oder machen auch IPOs für einige Aktienunternehmen. Aber das macht das Ganze, deswegen bleibt das Ganze interessant. Ja, man muss, wenn man aus dieser Welt kommt und ist weiterhin begeistert, so wird es dem Herrn Barz auch mal gehen, glaube ich, der wird sich dafür immer interessieren.
So ist es. Also das kann ich unterschreiben. Trifft auch genau meine Gemütslage, wenn ich an die Börse denke. Man ist am Puls der Zeit, man ist im Zentrum dessen, was in der Wirtschaft geschieht. Und so oft wirken ja andere gesellschaftliche Bereiche, Ereignisse auf die Börse ein. Und so ist man, wenn man im Nukleus der Börse sitzt, letzten Endes auch im Nukleus dessen, was in der Welt passiert. Und als Berichterstatter hat man das hohe Privileg, immer zeitnah sofort dabei zu sein und reagieren zu dürfen und zu müssen und das dann den Hörern zu vermitteln. Und das ist etwas, was ich dann, wenn ich nicht mehr arbeite, das wird jetzt bald sein, sicherlich vermissen werde. Es ist aber auch ein Druck, immer das richtig zu interpretieren. Man will ja auch dem Hörer dienen. Ich gebe zu, wir haben das in der Vergangenheit nicht immer geschafft. Auch wir haben Dinge nicht gesehen oder falsch gesehen und haben dann dazugelernt. Aber die Herausforderung, die ist jeden Tag da, die war jeden Tag da. Das war sozusagen die Essenz der Arbeit hier an der Börse. Aber das Atmosphärische spielt für mich genauso eine Rolle. Der Börsensaal. Damit verbinde ich, auch wenn ich heute noch durch die Tür komme, die ersten Eindrücke von damals, von 1988, wo ich in dieses Dover-Bo kam. Es war wie ein Zirkus, wie ein Affenzirkus. Und sofort ging der Puls hoch und man dachte, Gott, ist das aufregend hier, ist das spannend. Und was mir letzten Endes auch ans Herz gewachsen ist, sind die Menschen, mit denen wir zu tun hatten, waren nicht immer einfach. Die Menschen waren auch nicht immer einfache Themen, die man dann in unterschiedlichen Rollen miteinander zu besprechen hatte. Aber ich habe doch meistens das Bemühen gesehen, derjenigen mit schwierigen Fragen irgendwie zurechtzukommen und mit uns zu tun haben zu wollen, was ich nicht für selbstverständlich finde, wenn man so unterschiedliche Interessen hat wie Börsenmenschen und Journalisten.
Ja klar, weil an der Börse ist ja eigentlich die Intransparenz eher förderlich jetzt für den Einzelnen. Aus der wirklich ganz einzelnen Perspektive wären wiederum die Markttransparenz allen dienlich ist. Ja. Ja. So, ja, um es mal umfassend zu sagen, klar, das ist ein interessanter Gedanke, dass natürlich die Einzelnen dann vielleicht auch nicht so ein Interesse haben könnten. Ja.
Das ist natürlich die Rolle des Journalisten, dann so gut es geht, trotzdem ein bisschen mehr rauszukriegen als derjenige. Vielleicht von vornherein sagen wollte. Einfach, um dem Hörer besser zu dienen.
Gibt es jetzt so im Rückblick etwas, auf das ihr an der Börse lieber verzichtet hättet? Was, wenn man mal nach dem fragt, kann man ja auch mal nach dem Schlechten fragen.
Es gab sicherlich auch unangenehme Begegnungen mit einzelnen Börsianern, die eine gewisse Arroganz entwickelt haben. Ich will da nicht psychologisieren, aber das war so. Die waren aber deutlich in der Minderheit. Ich glaube aber, um fair zu sein, werden Sie in allen Geschäftsfeldern finden. Aber das habe ich eben hier auch gefunden. Und die Arroganz, die war ja nicht nur bei den Börsianern, sondern zum Teil auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen. Und das vermisse ich auch nicht. Nicht in unserem Team natürlich.
Rainer, gibt es für dich etwas?
Mir fällt da spontan an sich nur ein, nicht darauf verzichten möchte ich da nicht, sondern ich möchte mal das Thema Regulierung, sogar Überregulierung mal zur Sprache bringen. Das betrifft ja den Anleger, den institutionellen Anleger wie den einfachen Kleinanleger. Da wird heute so viel überreguliert, dass wenn Sie heute einen Auftrag bei einer Bank erteilen, dann müssen Sie manchmal eine Viertelstunde warten, bis alles aufgezeichnet ist, bis diese Rückfrage da war und. Bis dahin hat sich der Preis, zu dem Sie dieses Wertpapier gerade kaufen wollten, total verändert. Also ich glaube, da sollte man mal auch, ich glaube, da geht auch unser liebes BaFin im Moment daran, das wieder zu leicht zu verändern, dass das nicht so überreguliert wird, weil das hemmt den Privatanleger überhaupt wieder einen Auftrag zu erteilen.
Ja, da gab es ja auch etliche Stimmen aus der Politik dazu, dass man so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen hätte. Ja. Und dann trifft man ja auch ganz gerne am Ziel vorbei. Ja. Also die Regulierung sozusagen, also nicht die Regulierung an sich, aber
die Regulierung ist wunderbar, die muss ja auch sein, aber die Überregulierung ist das ja, was Geschäft behindert.
Ich habe einen ähnlichen Punkt, es ist etwas anders geartet, aber das ist auch etwas, was in der Vergangenheit liegt, was ich bedauere. Und es ist auch nicht mehr zu ändern. Aber ich meine, das tut uns heute nicht gut. Rot-Grün unter Gerhard Schröder mit Hans Eichel als Finanzminister haben damals die Deutschland AG geholfen aufzulösen, indem sie Beteiligungsverkaufsgewinne steuerlich begünstigt haben. Vorher waren ja die deutschen Unternehmen mehr oder weniger miteinander verheiratet, haben sich gegenseitig kontrolliert und saßen auf Riesenwerten von Aktien von der Konkurrenz oder von anderen Unternehmen in anderen Branchen. Klar, das bedeutete in vielen Fällen, dass sich zu wenig tat, dass zu wenig Dynamik sich entfalten konnte. Auch an der Börse sich zu wenig Dynamik entfalten konnte, was deutsche Aktien anging. Sie dümpelten ja auch vielfach, wenn es nicht gerade eine Krise gab, vor sich hin. Aber dadurch, dass die Unternehmen dann ihre gegenseitigen Kontrollen und Beteiligungen auflösten, gab es so eine Art von Free-for-all. Ja? Also die deutschen Unternehmen gerieten dann in den Sog des internationalen der internationalen Usancen bis hin zu Vorstandsgehältern in unvorstellbarer Höhe, in erbitterten Übernahmekämpfen, die schlussendlich sehr destruktiv waren, auch nicht zum Ansehen der Börse und der Wirtschaft beitrugen. Und ich finde, unter dieser Entwicklung leiden wir heute. Das ist etwas, was ich als negative Entwicklung empfinde. Aus der damaligen Sicht vielleicht zwingend. Ich glaube, ich habe das damals auch begrüßt, weil eine freie Wirtschaft, eine lebhaftere Börse schien attraktiv, schien wünschenswert. Aber aus heutiger Sicht sage ich, das hätte nicht passieren müssen. Das hätten wir auch nicht nötig gehabt.
Ja, stimme ich Ihnen total zu. Das ist richtig. Ja. Was mir noch jetzt als Positives einfällt, ist die Anzahl der Produkte, die sich in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt haben, sind ja ganz anders geworden. Früher hatte man bis zu den 80er Jahren Aktien, Renten, vielleicht mal eine Wandelanleihe und. Ja, ganz einfache Dinge gab es da. Dann gab es ja auf einmal Optionsanleihen und Optionsscheine. Also Derivateprodukte wurden dann gehandelt. Das waren ganz andere Möglichkeiten, auch durch Einführung der deutschen Terminbörse. Wurde auch der Retailhandel dann, das für die Privatanleger, der Handel, wurde dann interessanter. Das führte zu heute, zu deiner Bemerkung von vorhin, dass ja die jungen Leute inzwischen per App handeln. Das führt verstärkt dazu, dass auch die in diese, die spielen damit, um Geld zu verdienen. Dann kann das auch, aber risikoreich, man kann damit auch viel Geld verlieren. Nur, ich glaube, das hat diese neuen Produkte, ich nenne sie mal als Derivateprodukte, die Palette, hat dazu geführt, dass auch verstärkt junge Leute sich mit der Börse beschäftigen.
Aber dennoch sind wir, vielleicht nochmal ein bisschen Anschluss an das, auch was Uli gesagt hat, extrem Schlusslicht in Deutschland, was Aktienanlage angeht. Mehrheit der DAX-Unternehmen ist nicht in deutscher Hand, sondern in ausländischer Hand. Die Investoren sind ausländisch. Also aus eurer Sicht, was glaubt ihr, warum es, auch wenn, ja, es, die Produkte werden spannender, die werden einfacher, aber was glaubt ihr, warum sind wir da so gehemmt hier in Deutschland? Warum sind deutsche Privatanlegerinnen und Privatanleger so zurückhaltend oder nicht existent?
Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Warum sie früher gehemmter waren, das kann ich vermuten, weil es nicht in der Tradition war, in Deutschland Aktien zu haben. Aber mittlerweile gibt es so viele Informationen darüber und auch so viele Appelle angesichts der Nullzinsen und Negativzinsen, die wir haben, dass das eine vernünftige Komponente einer Altersvorsorge ist, wenn man es richtig macht. Ich vermute, dass es allerdings auch mit unserem Sozialsystem zu tun hat. Wir haben ein sehr gutes Rentensystem im internationalen Vergleich. Wir haben in vielen Fällen auch noch Betriebsrenten. Wir haben eine sehr stabile Währung. Wir haben eine starke Wirtschaft. Und in anderen Ländern müssen die Leute mehr in Aktien gehen, um was für ihre eigene Rente zu tun, um vorzusorgen. Und ich glaube, da spielt einiges zusammen. Ganz erklären, ganz erklären kann ich es mir nicht.
Rainer, was meinst du?
Ich verstehe es auch noch nicht so ganz, weil der Deutsche hat natürlich gerne ein Sparbuch. Das Sparbuch ist sicher, wie die Rente sicher ist. Ja? Ich glaube, daher rührt das auch. Und das wird auch von Generation zu Generation weitergetragen. Entschuldigung, ja, wird da weitergetragen, aber es entwickelt sich jetzt eine neue Generation, die ab 25-Jährigen, wie ich immer verstärkt höre, die machen sich jetzt schon Sparpläne mit Aktien und. Da fängt das schon an, weil gerade die Rentenversicherung, auch die private Vorsorge, ja, die wirft ja keinen großen Ertrag mehr ab nach 20, 30 Jahren. Ne? Da versuchen die da schon auch da, ihr Geld anzulegen und versuchen natürlich zu vermehren. Ich glaube, das dauert noch einige Jahre, denn der Deutsche ist halt geprägt durch sicheres Anlageverhalten.
Das also ist so. Sozusagen Licht am Horizont und so wie du ja auch vorhin zu Recht gesagt hast, meiner Ansicht nach helfen da ja auch die neuen Produkte. Klingt so ein bisschen nach, es ist vielleicht für viele fremd in Ohren, aber die neuen Formen der Wertpapiere helfen da sicherlich auch dabei. Also nicht, ich finde auch Indexfonds, ETFs sind ja mit ein durchgreifendes Mittel der Demokratisierung der Geldanlage, hat neulich mal jemand gesagt. Das ist ja sehr zutreffend eigentlich.
Da
ja
ist auch der Einsatz der eigenen Liquidität nicht so hoch, wie wenn man eine vom Preis her teure Aktie kauft.
Ja, und man streut gleichzeitig breit. Ja.
Genau.
Uli, du hörst demnächst auf, als Börsenreporter zu arbeiten.
Ja.
Möchtest du jetzt den zukünftigen Anlegern, die ja jetzt kommen, wie auch Rainer bemerkt und ich, wir alle, möchtest du denen was mit auf den Weg geben?
Ja, Aktien sind eine wunderbare Ergänzung zur Altersvorsorge. Ich finde, ein unverzichtbarer Teil. Jeder muss wissen, wie viel er investiert und wann und in was. nicht alle Eier in einen Korb legen, nicht gleich beim Aufkommen einer Krise alles panikartig verkaufen. Meistens hat sich das gerecht, jedenfalls in der Vergangenheit. Und sich immer informieren, je mehr man sich informiert, desto sicherer wird das Urteil und letzten Endes, je mehr Spaß wird man auch damit haben.
Und Rainer, du bringst bestimmt als Aufsichtsratsvorsitzender der ICF Bank noch viele Unternehmen und Anleihen an die Börse. Was gibst du Anlegern mit auf den Weg, den zukünftigen, den Börsianern von morgen, nennen wir sie mal so?
Ja, ich darf davon dann meine Aussage von vorhin anschließen. Es ist durchaus interessant, weiterhin in Wertpapieren zu investieren, aber allgemein kommt es für die Altersvorsorge auf eine gesunde Mischung drauf an. Man sieht in der Vergangenheit Immobilien, war praktisch die beste Investition seit der Euro-Einführung, waren die Immobilien an sich die beste Investition gewesen, was auch heute noch zum Grundstock gehört, glaube ich. Aber Wertpapiere kommt dann schon in der zweiten Reihe. Das muss man forcieren. Denn ich glaube, die junge Generation ist da sehr ansprechbar dafür. Ja? Und ansonsten gebe ich nur einen Tipp. Wer noch nichts im Aktienmarkt oder an der Börse tätig war, soll es einfach mal probieren. Das ist gar nicht so schwer. Das ist ein Satz, den ich dann immer sage. Man hat an der Börse Erfolg, wenn man preiswert kauft und teuer verkauft.
Ganz einfach.
Ja. Uns kann sogar Spaß machen.
Ja, genau.
Schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich fand es total interessant. Schönes Gespräch. Und ich möchte bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer den Lärm zu entschuldigen, aber wir sind hier mitten auf einer Baustelle. Das bringt mit sich, dass man hier ab Herbst die Börse dann auch besuchen kann, ohne Anmeldung. Und Uli, noch ein Wort von dir?
Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich in all den Jahren an der Börse arbeiten durfte. Ich habe nicht nur an der Börse gearbeitet, aber das war eine ganz tolle Zeit. Und im Gespräch haben wir ja skizziert, was da alles in diesen Jahren passiert ist. Das war schon ein wahnsinniges Glück.
Schön.
Wunderbar.
Danke euch.
Gerne.